Hallo liebe Motorsportmagazin.com-Freunde zu unserem ganz traditionellen Talk nach dem Monaco Grand Prix mit Roger Benoit. Grüß dich.
Guten Abend, wie geht's?
Uns geht's natürlich immer gut, wenn du da bist. Wir entschuldigen uns jetzt schon mal für irgendwelche störenden Nebengeräusche. Neben uns ist das Fahrerlager. Wir befinden uns zwischen Media Center und Fahrerlager. Es wird hier richtig schön abgebaut. Raskas ist direkt hinter uns. Da sind die Feierwütigen noch unterwegs. Wir entschuldigen uns auch, wenn wir mal den ein oder anderen Blick an die schönen Damen verlieren, die da vorbeilaufen, oder?
Ja, du schaust ja auch, oder?
Schauen wir doch mal aufs Rennen, Roger. Ich glaube, du warst seit 1970 bei allen Monaco Grand Prix, bis auf einen, wenn ich mich recht entsinnen kann, dabei. Wo rangiert der Monaco Grand Prix 2019?
Ja, es ist ganz klar, es stand im Zeichen von der Ehrung oder Würdigung von Niki Lauda. Und hat ja auch gesagt, der große Preis von Lauda. Und ich glaube, er wurde diesem Ruf gerecht, oder? Es war ja sensationell. Es war eigentlich ein Doppelsieg für Niki, weil Hamilton und Vettel fuhren ja im alten Helm-Design des Österreichers. Das von Hamilton erinnert an die Brabham-Zeiten. Und das von Lauda, das von Vettel an die Ferrari-Zeiten. Also besser hätte das Rennen eigentlich nicht ausgehen können.
Noch dazu war es ja dann tatsächlich deutlich spannender vom Rennverlauf, als wir uns das erwartet hatten.
Ja, das lag natürlich daran, dass nach der Safety-Car-Phase da um die 15. Runde war eigentlich der Viererzug gegeben. Hamilton, Verstappen, Vettel, Bottas. Und da Hamilton vorne nicht richtig wegziehen konnte oder wollte am Anfang, war dieses Viererpaket oder diese Vierfahrer eigentlich immer zwischen 2, 3, 4 Sekunden auseinander. Und dann kam natürlich dazu, was sehr wahrscheinlich viele der 50.000, 60.000 Zuschauer hier nicht gewusst haben, dass Verstappen an zweiter Stelle mit einer 5-Sekunden-Strafe unterwegs war, weil wegen beim Boxenstopp hat ihn sein Team zu früh in die Boxengasse losgelassen. Da ist er dann mit Bottas kollidiert und dahinter war der Vettel. Und der hat nachher gesagt, schade, dass die zwei nicht richtig Platz gemacht haben, also beide weggeflogen wären und so das Loch aufgemacht haben. Dann ging eben der Verstappen vor dem Bottas und Vettel wieder auf die Strecke, aber bekam relativ schnell diese 5 Sekunden Zeitstrafe. Und die konnte er dann trotz vielen Attacken gegen Hamilton nicht mehr gut machen. Hätte er den Hamilton überholen können, dann wäre er auch 5 Sekunden vor dem Hamilton ins Ziel gekommen, weil er hatte sehr wahrscheinlich das schnellste Auto. Und das zeigt einmal mehr, dass dieser Honda-Motor, viele haben ja befürchtet, es gibt einen Flop dieses Jahr, besser ist als Ferrari angenehm ist, sage ich jetzt mal so. Also Max Verstappen wird bis ans Saisonende da vorne mitkämpfen.
Aber man muss natürlich sagen, ist keine Powerstrecke hier. Und selbst auf einer Nicht-Powerstrecke hat der Honda dann trotzdem noch auf den Geraden verloren. Der Doktor hat sogar gesagt, das war der Grund, wieso er keine Chance auf Pole hatte.
Der Doktor sagt viel. Ich sage nur, wartet auf die nächsten Powerstrecken, weil so fleißig wie die Japaner sind kaum Leute im Zirkus. Und die wollen jetzt da mit allen Mitteln da vorne mitfahren. Und heute, ich meine, zwischen Position 3 und 8 waren 4 Honda-Motoren. Also Hut ab vor den Japanern und die sind ja eigentlich immer noch im ersten Lehrjahr mit Red Bull. Also könnte das für nächstes Jahr oder für die Zukunft wieder so eine starke Kombination geben, wie eins mit Ayrton Senna und McLaren Honda.
Dazu muss man sagen, hatte Verstappen ja sogar noch Probleme fast mit dem Motor, kann man sagen. Beim Boxenstopp ging nämlich noch mehr schief. Er hat dann vergessen, ein anderes Motormapping einzustellen, war dann an einem falschen Torque-Mapping. Also man kann ja das Mapping so einstellen, dass es für den Start gut ist, dass man da gut wegkommt, mehr Gefühl hat am Start. Genau das gleiche macht man beim Boxenstopp auch. Er hat nur vergessen, das Mapping wieder rauszunehmen. Und als er dann aus der Boxengasse raus war, nach diesem ganzen Zwischenfall mit Bottas, konnte das nicht mehr zurückstellen, weil das nur in der Boxengasse erlaubt ist, umzustellen. Also, ja, starke Leistung, muss man sagen. Er hat sich schnell adaptiert, konnte dann richtig gut Druck machen und dann halt auch noch diese finale Attacke da rein. Hättest du dir vielleicht noch ein bisschen mehr Attacke gewünscht von Max?
Sie hat gezeigt, ich meine, die zwei Hamilton und Verstappen sind ja in der Hafenschikane, glaube ich, 3 Runden vor Schluss auch zusammengeknallt, oder? Das hat das Rennen noch, auch noch gebraucht. Nur am Schluss muss ich sagen, Hamilton vor Vettel, beide mit Lauda-Helmen. Also ein besseres Ende hätte man sich nicht wünschen können, auch wenn Max vielleicht der kampfstärkste Fahrer war. Aber dass er da den zweiten Platz verloren hat, das geht auf Kosten seines Teams. Die müssen halt da aufpassen, oder? Ja. Weil ein Fahrer zu früh nach dem Boxenstopp wieder in die Boxengasse zu schicken, dass die sehen ja, wer da rum ist oder hinten oder vorne, das geht nicht auf seine Kappe. Ich glaube, kaum ein Fahrer ist innerhalb eines Jahres so gereift wie Max Verstappen. Also für die Zukunft ein Mann, den man im Auge behalten muss.
Ganz interessant, dass du Max Verstappen und seinen Reifungsprozess ansprichst. Charles Leclerc, super Talent der Formel 1, mit viel Vorschusslorbeeren gekommen, hat auch zweifelsohne starken Saisonstart gezeigt. Dann in Baku der Unfall im Qualifying. Hier im Qualifying ein Strategiefehler von Ferrari, aber trotzdem hätte er es vielleicht schaffen können, wenn er schon schneller gewesen wäre. Hat dann nach Startplatz 15 schon angekündigt, er geht volles Risiko, notfalls crash ich. Ja, das hat er dann auch wahr gemacht.
Ja, das war nicht sehr intelligent, das noch mitzuteilen. Dass er volles Risiko geht, ist gut. Und dass er dann halt auch gecrasht ist und so, das zeigt, dass da noch ein längerer Reifeprozess, dass er einen längeren Reifeprozess vor sich hat. Viele haben ja gesagt, der Wechsel kam zu früh, man hätte den Kimi noch ein Jahr neben Vettel fahren lassen und den Leclerc hätte sich nochmals bei Alfa Sauber austoben können. Nein, man wollte den Leclerc direkt. Jetzt hat man das Problem. Und übrigens war immer noch der Kimi Räikkönen in Austin letztes Jahr der letzte Ferrari-Sieger. Also
ich höre da eine klare Kritik am Cockpit-Tausch raus.
Nein, vielleicht wäre es für ihn besser gewesen. Mein Mann hat ihn ja sofort unter Druck gesetzt. Er hat sich selber am meisten vielleicht unter Druck gesetzt. In Italien ist die Erwartungshaltung immer groß. Aber mit Vettel Räikkönen hätte man vielleicht die Saison anders angehen können, oder? Und so hat Leclerc bis jetzt eigentlich dem Druck nicht standgehalten. Hat natürlich bei einem Rennen auch Pech gehabt, dass er da kurz vor Schluss noch ausgeschieden ist. Sonst hätte er das gewonnen. Aber jetzt wird der Druck immer größer, oder? Weil der Vettel will natürlich das erste Rennen für Ferrari gewinnt dieses Jahr, der Leclerc auch. Und es könnte dann möglich sein, dass egal jetzt wer dann als erster gewinnt, dass dann der andere schon ein wenig intern Krach macht. Aber etwas muss man sagen, die Ferrari-Führung genügt natürlich nicht den Ansprüchen eines Top-Teams. Da gibt es viel zu viele strategische Fehler hinter den Kulissen und so. Also man muss eigentlich wirklich staunen über Vettel, dass er nach außen so ruhig bleibt. Also ich glaube, wenn der Schumacher in der Situation jetzt wäre, da würde es in Maranello hinter den Kulissen richtig krachen, weil so geht's natürlich nicht. Und das merkt auch der Vettel, der heute wieder fahrisch gezeigt hat, dass er absolutes Top-Niveau hat, oder? Aber was ich da die Leute in Maranello strategisch erlauben und für Fehlentscheidungen treffen, das ist eigentlich, das ist schon der WM-Titel für Mercedes. Das kann man eigentlich jetzt schon nach 6 von 21 Rennen sagen, oder?
Ferrari-Teamchef Roger Benoit würde da mal langsam personelle Konsequenzen ziehen.
Personelle Konsequenzen ziehen, das ist wie beim Fußball, den Trainer zu wechseln. Wer garantiert Ferrari, dass wenn sie irgendwo was wechseln, dass es auch besser wird. Das ist das.
Aber die Leute sind ja die letzten 10 Jahre schon am Ferrari-Kommandostand oder in der Strategieabteilung, und die letzten 10 Jahre war die Ferrari-Strategie nicht berühmt-berüchtigt.
Wir wissen ja, wir sehen ja immer nur den Vordergrund. Wir wissen ja nicht, was intern da in Maranello vielleicht schon gewechselt wurde, vielleicht falsch gewechselt wurde und so. Aber eben der Binotto gibt nach außen keinen sehr starken Eindruck.
Da finde ich, also vielleicht gibt er für dich keinen starken Eindruck, aber für mich gibt er einen nüchternen, analytischen Eindruck, der vielleicht Ruhe vermittelt bei Ferrari, wo nicht immer unbedingt Ruhe drin ist.
Ja, vielleicht wäre es bei Ferrari jetzt auch wieder mal an der Zeit, dass es richtig kracht, dass einige erwachen. Oder? Das ist ja das Problem. Man hat ja, die erstarren ja in Lethargie, also das, man hat nicht das Gefühl, dass da gekämpft wird oder so, oder jeder, irgendwie hat man das Gefühl, es gibt 3-4 Lager, jeder kämpft für sich und so. Es ist eigentlich keine gemeinsame Aktion zu spüren, oder? Der Binotto gibt Quotes, der Vettel fragt irgendwas, der Leclerc ist sauer und so. Eine Einheit sehe ich da nicht, und vielleicht hat man ja auch für dieses Jahr schon resigniert.
Für dieses Jahr schon resigniert ist ein gutes Stichwort. Wir haben noch gar nicht richtig über Mercedes gesprochen. Die haben hier ein absolutes Volldebakel erlebt. Nach 5 Doppelsiegen in Folge ist die Serie hier gerissen und es war nur Platz 1 und Platz 3. Also das ist eine mittlere Katastrophe, kann man sagen, oder?
Ich glaube, das stört niemand, dass nach 5 mal 1-2 nur 1-3 war. Vor allem bei diesem Rennen war der Vettel der richtige Mann auf der zweiten Position. Ich sage es nochmal, für den Lauda, für den ganzen Hype, alle rote Kappen, alle Horne geblasen da von den Yachten und so nach dem Ende. Also ein idealeres Resultat als das hätte man nicht sich wünschen können. Der Bottas wurde dann Dritter, eben weil da diese Strafe von Verstappen dazu kam. Zum Bottas kann man eigentlich nur sagen, er liegt jetzt nach Siegen 2-4 schon hinten. Er hat nach dem ersten Sieg in Australien alle seine Kritiker angegriffen.
Inklusive dir?
Kann man sagen, ja. Aber was er jetzt macht, seither, jedes Mal, wenn er verliert, also da war er ja dreimal Zweiter, jetzt war er Dritter, kommt immer die gleiche Aussage: Das war ein enttäuschendes Wochenende für mich. Ja, was will der Mann? Der Mann ist eine Klasse schlechter als der Hamilton, muss man sagen. Das weiß auch der Toto Wolff, ganz klar. Und jedes Mal, wenn er nicht gewinnt, ist es ein enttäuschendes Wochenende. Ja, da sind noch 18 andere Fahrer. Also die müssen sich ja praktisch umbringen vor Enttäuschung. Und wenn er nicht gewinnt, aber immer auf dem Podium steht, ist das, sagt er immer das Gleiche. Es war ein enttäuschendes Wochenende für mich. Ich kann es nicht mehr hören.
So, jetzt können wir dich natürlich nicht entlassen, ohne noch was über Alpha zu sagen, oder? Wenn du da bist, glaube ich, darf ich sauber sagen.
Nein, es ist ja so. Das Team heißt ja Alfa Romeo. Das Auto wird bei Sauber hergestellt. Das steht auch auf dem Auto. Also ist das für die meisten der Alfa Sauber. Ja, die haben den zweiten Nuller eingefahren nach Barcelona hier und haben im Training relativ noch gut ausgesehen in den 3 Trainings, aber dann lief gar nichts mehr. Und wenn sie ihr Ziel erreichen wollen, den 6. WM-Platz, jetzt sind sie auf den vorletzten zurückgefallen, dann müssen sie ab Montreal wieder Punkte sammeln. Nur ist natürlich interessant, dass zwischen dem 4. und dem 9. sind, glaube ich, 17 Punkte und zwischen dem 5. und dem 9. glaube ich, 4 oder 3 Punkte. Also da ist alles möglich, oder? McLaren ist jetzt ein wenig davon gezogen, aber man hat mit Toro Rosso, starke Leistung heute, 10 Punkte gezeigt, dass man in einem Rennen gerade 3-4 Positionen gut machen kann. In der Tabelle, also das wird spannend. Die ersten 3 sind klar. Mercedes, Ferrari und dann schon Red Bull, relativ nah dran. Und der letzte ist auch klar, der ich weiß nicht, ohne Erdbeben wird Williams keinen Punkt holen dieses Jahr. Also so ist eigentlich nach 6 Jahren oder nach 6 Rennen sind die Positionen eigentlich verteilt und eben im Mittelfeld ist die Hölle los.
Roger, weißt du, was wir wieder vergessen haben?
1.2.5.
Daran denken wir natürlich am Ende, wenn es eh schon zu spät ist. Aber wir machen noch ein Video. Das könnt ihr euch dann auch anschauen, weil anders. Nämlich, wir sprechen nochmal über Niki Lauda. Also, da könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Roger, ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ist uns immer wieder eine Ehre, dich hier begrüßen zu dürfen.
Ich danke euch, dass ich immer wieder vor das Mikrofon sitzen darf und schöne Woche und genießt noch den Monat Mai, wenn es ein paar Sonnentage gibt noch.